Business, der Wirtschaftspodcast des Afrika-Verein der Deutschen Wirtschaft. Wir diskutieren hier mit wechselnden Experten regelmäßig die Position der deutschen Wirtschaft in Afrika, geopolitische Entwicklungen und auf dem Kontinent entstehende Marktchancen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer vierten Folge von Africa's Business. Heute wollen wir über rechtliche Absicherungen in Afrika sprechen und insbesondere die Frage erörtern, greift der klassische Investitionsschutz zu kurz? Als Interviewpartner habe ich heute einen Rechtsanwalt und Partner der internationalen Anwaltskanzlei Amarella eingeladen. Er berät Unternehmen bei Geschäften in Afrika, aber auch im Nahen Osten. Und er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Strukturierung und rechtssicheren Gestaltung von Investitionsvorhaben mit. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Kilian Belz. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Herr Nötzl. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Ja, wie Sie gerade gehört haben, mein Name ist Ulf-Peter Nötzl und ich bin seit mehr als 2 Jahren Senior Policy Advisor des Afrika-Vereins der Deutschen Wirtschaft. 2 vorrangige Hemmnisse behindern Investitionen in Afrika. Das hören wir immer wieder von unseren Mitgliedern. Zum einen, fehlende Finanzierungen ist ein echtes Thema, was wir bereits in unserem vorletzten Podcast diskutiert haben, also reinhören lohnt sich. Aber zum anderen wird auch immer wieder die unzureichende Absicherung der rechtlichen Risiken in Afrika hervorgehoben. Es gibt zwar einen gewissen Investitionsschutz, da mit 44 von 54 afrikanischen Ländern Deutschland Investitionsförderungs- und Schutzabkommen, sogenannte IFVs, abgeschlossen hat. Aber die Frage bleibt trotzdem, sind diese ausreichend und auch passgenau für die deutsche Wirtschaft? Herr Belz, Sie pendeln zwischen Berlin und dem afrikanischen Kontinent, sind viel unterwegs. Wo erwischen wir Sie denn heute?
Heute erreichen Sie mich in unserem wunderschönen Büro in Berlin-Mitte.
Und das wahrscheinlich bei herrlichstem Sonnenschein.
So ist das.
Ja, die Investitionssicherheit in Afrika sehen viele Unternehmen, auch internationale Unternehmen, immer wieder doch sehr kritisch. Das gilt gerade für Defizite auch in der Rechtsstaatlichkeit. Herr Belz, was sagen Sie dazu aus Ihrer anwaltlichen Perspektive? Und was sind überhaupt die klassischen Instrumente des Investitionsschutzes?
Ja, zunächst, natürlich haben Sie ganz recht, es gibt Defizite, was die Rechtsstaatlichkeit angeht in vielen afrikanischen Ländern, aber zugleich ist es mir wichtig, dass man nicht alles immer über einen Kamm schert, sondern dass man sich wirklich das konkrete Projekt und das konkrete Land und die konkreten Rahmenbedingungen für die Branche anschaut. Es lohnt sich also, näher hinzuschauen, sich das einzelne Land anzusehen. Und da wird man feststellen, es gibt durchaus Unterschiede in negativer, aber natürlich auch positiver Hinsicht. Jetzt, wenn Sie fragen nach dem Investitionsschutz, genauer gesagt völkerrechtlicher Investitionsschutz, das soll ja genau diese Schwierigkeit begegnen, dass das nationale Recht, der Rechtsschutz vor den nationalen Gerichten, häufig für internationale Investoren nicht den erforderlichen Rechtsschutz bietet. Das, was nationale Gerichte leisten können, ist beschränkt, gerade in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern. Und deshalb gibt es seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts schon den von Ihnen erwähnten völkerrechtlichen Investitionsschutz. Und der besteht aus 2 Elementen. Das eine sind die Investitionsschutzverträge, die Deutschland abgeschlossen hat mit vielen Staaten auf der Welt. Das sind weit über 100 Investitionsschutzverträge. Und Deutschland gehört zu den Ländern, die mit die meisten Investitionsschutzverträge überhaupt abgeschlossen haben. Und ein System von Schiedsgerichtsbarkeit. Sie haben also einen völkerrechtlichen Vertrag zwischen Staat und Staat, der den Investor schützt. Und der Investor muss dann nicht vor ein staatliches Gericht gehen, sondern kann vor einem internationalen Schiedsgericht seine Rechte einklagen. Und das Wichtigste dieser internationalen Schiedsgerichte ist das ICSID-Schiedsgericht in Washington. Das gehört zur Weltbankgruppe, gegründet 1965.
Was bedeutet das konkret für einen Mittelständler, sage ich mal, der eine Investition in Afrika tätigen möchte, wenn eben dieser völkerrechtliche Investitionsschutz greift und gegebenenfalls, Sie hatten es gerade erwähnt, das Schiedsgericht der Weltbank, der International Center for the Settlement of Investment Disputes, angerufen werden muss. Was bedeutet das konkret?
Also vor dem internationalen Investitionsschutz sind natürlich alle Parteien gleich. Ein großes Unternehmen, ein kleines Unternehmen, alle haben Zugang zum völkerrechtlichen Investitionsschutz. Was das Problem ist, diese Schiedsverfahren sind extrem teuer und viele Mittelständler würden die zum Teil extrem hohen Kosten von einem solchen Verfahren abschrecken. Deshalb wäre es jetzt für einen Mittelständler, der jetzt ein typisches Problem hat, das Investitionsschutz relevant wäre, zum Beispiel eine Enteignung. Das muss jetzt nicht unbedingt ein direkter Zugriff auf das Vermögen sein, sondern das kann zum Beispiel auch eine ungerechte Steuererhöhung sein. Das kann der Entzug einer Genehmigung sein. Das können nicht erfüllbare Umweltschutz- oder arbeitsrechtliche Auflagen sein. In all diesen Fällen, die also jetzt relevant sind nach so einem Investitionsschutzabkommen. Deshalb wird es für einen Mittelständler möglicherweise eher schwierig sein, vor ein Weltbankschiedsgericht zu ziehen. Das heißt aber nicht, dass der Investitionsschutz deshalb obsolet ist.
Und was würden Sie dann so einem Mittelständler raten, wenn dieses Verfahren doch ganz offensichtlich zwar vorhanden ist, aber so wie es mir scheint, relativ komplex doch dann in der Gesamtheit wäre?
Ja, also man muss zwei Sachen bedenken. Auch wenn der Investitionsschutz jetzt dem einzelnen Investor nicht unbedingt nutzt, nutzt er insgesamt dem Investmentklima. Denn zum Beispiel die Investitionsschutzgarantien des Bundes, mit denen der Bund ein Unternehmen unterstützen würde und absichern würde, das in Afrika investieren würde. Ganz häufig sind diese Investitionsschutzgarantien davon abhängig, dass ein Investitionsschutzvertrag mit dem betreffenden Land besteht. Deshalb gibt es indirekt auch für ein kleineres Unternehmen, das sich jetzt dieses Weltbankverfahren nicht leisten könnte, durchaus Vorteile, die aus dem völkerrechtlichen Investitionsschutz folgen. So viel also auf der institutionellen Ebene. Deshalb ist es für mich sehr wichtig zu betonen, auch wenn der Investitionsschutz im konkreten Fall häufig einem kleineren Unternehmen gar nicht viel helfen wird, auf der institutionellen Ebene ist es ein ganz, ganz wichtiges Element der Export- und Außenwirtschaftsförderung. Aber es gibt auch sehr viele Sachen, die ein Unternehmen machen kann, ohne sich jetzt auf den völkerrechtlichen Investitionsschutz zu verlassen. Und es ist häufig so, dass die kleineren Maßnahmen bei der Strukturierung von einer Investition sehr viel wirkungsvoller sind als jetzt das Vertrauen darauf, dass einem irgendwann das Schiedsgericht in Washington hilft. Es geht darum, dass man auch bei einem einfachen Exportvertrag versucht, die Zahlungsströme, aber auch sonst den rechtlichen Rahmen so abzusichern, dass man im Streitfall nicht völlig auf sich gestellt ist und die Ansprüche vor einem lokalen Gericht geltend machen muss. Eine klassische Möglichkeit, das zu tun, wäre etwa die Handelsschiedsgerichtsbarkeit.
Wenn Sie sowas jemanden vorstellen, könnte ich mir vorstellen, dass ein Unternehmen natürlich auch fragen wird, jetzt muss ich nochmal Kosten sozusagen hier in die Hand nehmen, Geld in die Hand nehmen. Ist das nicht zu teuer in der Gesamtbetrachtung meines Geschäftes?
Ich glaube, das Wichtige ist, dass man hier die Rechtsberatung, die anwaltliche Beratung abstimmt auf das ganz konkrete Vorhaben. Und die meisten Fehler, passieren dadurch, dass elementare und einfache Maßnahmen, die man ohne weiteres kostengünstig umsetzen könnte, nicht gemacht werden. Häufig auch gar nicht mal, weil das zu teuer wäre, sondern weil man einfach sich die Zeit nicht nimmt. Lassen Sie mich ein ganz einfaches Beispiel geben. Wenn Sie jetzt einen Liefervertrag mit einem Abnehmer in Ägypten oder in Libyen schließen, Sie können Ihre Rechtsposition ganz wesentlich dadurch verbessern, dass Sie ein internationales Schiedsgericht nach internationalen Schiedsregeln, zum Beispiel der Internationalen Handelskammer in Paris oder auch der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit vereinbaren. Wenn Sie dann einen Streit haben mit Ihrem Kunden, können Sie dann den Streit vor einem internationalen Schiedsgericht klären. Sie sind nicht darauf angewiesen, in Kairo oder in Tripoli zu klagen. Das ist eine einfache, überschaubare Änderung an dem Liefervertrag, nämlich der Entwurf einer einzigen Vertragsklausel, die, wenn Sie sich später mal streiten sollten, einen großen Unterschied machen würde.
Und vielleicht nochmal, auch nochmal für mich, was sind so dann die wesentlichen Unterschiede zwischen einer Streitbeilegung vor dem ICSID, der Weltbank, und vor so einem internationalen Schiedsgericht, wie Sie es eben gerade angesprochen haben?
Beim internationalen Schiedsgericht machen Sie Ansprüche geltend auf Grundlage des Vertrages, so wie Sie das vor einem staatlichen Gericht auch machen würden. Sie können aber die Sprache frei wählen. Sie können sich, Sie haben größere Einflussmöglichkeiten darauf, wer dort Richter ist, wer dort Schiedsrichter ist. Sie haben größere Gestaltungsmöglichkeiten beim Zeitplan und so weiter, wie Sie jetzt das Verfahren insgesamt gestalten. Beim ICSID-Schiedsgericht geht es letztlich darum, dass Sie Ansprüche aus einem völkerrechtlichen Vertrag geltend machen, der auch einen Investor schützt, zum Beispiel weil der Investor enteignet worden ist, weil jemand ein Betriebsgrundstück oder Geschäftsanteile konfisziert, enteignet hat, weil die Steuern erhöht wurden in einem Maß, dass die Investition nicht mehr rentabel ist und dass einer Enteignung gleichkommt, weil Grundstück, auf dem ein Hotel oder ein Resort betrieben wurde, willkürlich zum Naturschutzgebiet erklärt wurde oder weil das lokale Arbeitsrecht geändert wurde. Das alles sind Maßnahmen, die unter ICSID fallen würden.
Und würden Sie sogar so weit gehen zu sagen, ICSID ist zum Beispiel vielleicht mehr relevant für größere Unternehmen? Würden Sie so weit gehen oder wo würden Sie die Differenzierung vielleicht nochmal sehen?
Es sind typischerweise die großen Unternehmen, die den völkerrechtlichen Investitionsschutz erfolgreich in Anspruch nehmen. Und das ist auch der Hintergrund, warum die Diskussion über den völkerrechtlichen Investitionsschutz in politischer Hinsicht so kontrovers und so heftig geführt wird. Es gibt neben der Kritik des Mittelstandes, dass ICSID einfach zu teuer ist, ja auch noch eine zweite Kritik, und zwar die Perspektive der Länder des globalen Südens. Die sagen, wir können nicht mehr unser Umweltrecht, unser Arbeitsrecht, unser Sozialversicherungsrecht, unser Steuerrecht ändern, ohne internationale Investoren dafür zu bezahlen, dafür zu kompensieren. Und es gilt, einen Ausgleich zu treffen dazwischen, dass man noch Politik machen kann, Umweltpolitik machen kann, Sozialpolitik machen kann, Energiepolitik machen kann einerseits und andererseits eben stabile Rahmenbedingungen bietet für Investoren. In Deutschland war diese Debatte lange Zeit, fand sie nicht so richtig Gehör, bis dann nach dem Atomausstieg auch die ersten Energieunternehmen bei der Bundesregierung angeklopft haben und dafür entschädigt werden wollten.
Also das finde ich einen super spannenden Aspekt, bei dem ich auch gerne nochmal bleiben würde. Denn ich hatte mir vorhin gedacht, als Sie das so geschildert haben, wenn ich als deutscher Investor meinem Vertragspartner in Afrika vorschlage, dass eine internationale Schiedsgerichtsklausel integriert werden soll, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere Geschäftspartner sagt, ups, Weiß ich nicht, ist vielleicht etwas, was mir zum Nachteil gereichen könnte. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, kommt ja sogar aus den Ländern des globalen Südens hier eine ganz offensichtliche Kritik zu dem Schiedsgerichtsverfahren der Weltbank. Heißt das im Umkehrschluss, dass diese Schiedsgerichtsklauseln relativ, ich will jetzt nicht sagen einfach, aber doch sehr, sehr, sehr gut durchsetzbar sind?
Die Kritik geht in der Tat dahin, dass vor allem die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit traditionell unternehmensfreundlich ist, dass es eine Perspektive ist der großen Investoren in Entwicklungs- und Schwellenländern und dass zum Teil auch finanzschwache Staaten zu enormen Schadenersatzzahlungen verurteilt worden sind. Das ist die Kritik. Und das verbunden mit dem Befund, dass ein Auslöser für diese Schiedsverfahren häufig ein politischer Kurswechsel ist. Typisch war jetzt zum Beispiel der arabische Frühling, der in vielen Ländern dazu geführt hat, dass Nordafrikas, dass Projekte on hold gesetzt wurden, dass zum Teil auch Verträge gekündigt wurden, zum Teil aus Gründen von Korruption, zum Teil auch, weil die Projekte politisch nicht mehr opportun waren. Die Grenze ist zum Teil auch gar nicht mal so einfach zu ziehen. Und dass in dem Fall dann eben die Investoren kamen und diese Politikänderung teuer zu bezahlen war. Das ist der eine Kritikpunkt und der andere Kritikpunkt, das was jetzt die Berechnung des Schadenersatzes angeht, manche Schiedsgerichte nach Vorstellung der Staaten etwas über die Stränge geschlagen haben.
Trotzdem würde ich gerne noch mal auf einen Teil meiner Frage zurückkommen. Wenn ich als deutsches Unternehmen meinem Abnehmer in Kenia, in Ägypten vorschlage, so eine Schiedsgerichtsklausel in die Verträge reinzubringen, wie sehen Sie da normalerweise die Reaktion dieser Geschäftspartner? Eher positiv, abwartend oder eher gegen oder sogar dagegen pushen?
Das kommt so ein bisschen auf die Konstellation an. Ich würde als Anwalt sagen, eine richtig gestaltete Schiedsklausel dient dem Interesse beider Parteien, weil sie nämlich die Rechtssicherheit erhöht. Und Sie müssen sich ja auch überlegen, der kenianische Abnehmer, wenn es jetzt zum Beispiel Mängel gibt, wenn es Verzugsschäden gibt und der kenianische Abnehmer möchte Ansprüche geltend machen in Deutschland oder gegen seinen deutschen Lieferanten, dann tut er das sehr viel einfacher vor einem internationalen Schiedsgericht auf Englisch, das dann das internationale UN-Kaufrecht anwendet, das er auch kennt, als wenn er jetzt vor dem Landgericht in Hamburg oder Frankfurt sich abstrampeln muss in deutscher Sprache mit einem deutschen Anwalt oder Anwältin, die er sich erst suchen muss, etc. Da gibt es ganz erhebliche Barrieren, die da erstmal überwunden werden müssen. Vor allem jetzt, wenn auf der afrikanischen Seite keines der großen international versierten Unternehmen tätig ist, sondern eben auch ein mittleres Unternehmen, vielleicht auch ein Startup. Ich sage deshalb, eine vernünftig gestaltete Schiedsklausel, die ausgewogen die Interessen der beiden Parteien berücksichtigt, dient beiden Parteien und der Rechtssicherheit.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Investitionsförderungs- und Schutzabkommen, die ja bestehen und die ja auch oft die Voraussetzung sind, dass zum Beispiel eine Investitionsgarantie des Bundes ausgestellt werden kann. Inwieweit ist das nicht schon bereits auch eine Absicherung für das deutsche Unternehmen?
Das ist sicher ein sehr wichtiges Instrument und wir müssen froh sein, dass es das gibt. Eine Investitionsgarantie ist am Ende nur so wie eine Versicherungspolice. Und sie hat die gleichen Beschränkungen. Und zwar, die wären zwei. Das erste ist, sie verhindert nicht den Schadensfall. Und das zweite ist, sie entbindet den Versicherungsnehmer auch nicht davon, den Schadensfall nach Möglichkeit zu verhindern und den Schaden zu mindern, wenn er droht einzutreten oder eingetreten ist. Das heißt, die Investitionsschutzgarantien sind ein wichtiges Instrument. Sie ersetzen aber den Investitionsschutz und einen rechtssicheren Vertrag nicht. Im Übrigen würden sehr viele dieser Instrumente auch vorsehen, dass sie nur rechtssichere Ansprüche, rechtsverbindliche Ansprüche überhaupt absichern.
Wenn wir uns mal Afrika nochmal anschauen und auch die Mandate, die Sie wahrscheinlich haben, gibt es da bei Ihnen Länder, in denen Sie vergleichsweise häufig aktiv werden, vielleicht auch aktiv werden müssen? Und wenn ja, wo und warum?
Ja, es gibt typische Konstellationen, die zu Investitionsschutzproblemen führen. Das sind in der Regel Politikänderungen. Eine große Welle von Investitionsschutzverfahren haben wir deshalb gesehen nach dem arabischen Frühling in Ägypten, aber auch in Bezug auf Libyen, in Bezug auf Tunesien. Das waren Fälle, in denen Verträge nach dem Wechsel der Regierung gekündigt wurden oder Projekte ausgesetzt wurden aus ganz unterschiedlichen Gründen. Dann gibt es andere Beispiele, wie zum Beispiel Steuererhöhung, Änderung des Umweltrechts, Änderung des Arbeitsrechts. Das ist in der Regel sehr kontrovers, weil es da eben diese zwei Perspektiven gibt. Ein Staat hat häufig ein berechtigtes Interesse daran, seine Politik zu gestalten. Und ein Investor hat in gewissem Umfang ein Interesse daran, dass er, dass seine Investitionen Bestandsschutz genießt und nicht die Rahmenbedingungen sich zu seinen Lasten ändern. Und ja, die weitaus meisten Fälle in den letzten 10 Jahren waren sicher in Nordafrika, sogenannte Post-Arab Spring Cases. Da gab es eine ganze Welle und Länder wie zum Beispiel Ägypten haben lange Zeit auch die Exit-Statistik angeführt.
Und dennoch würden Sie sagen, Mandanten, die eine Schiedsgerichtsklausel in den Verträgen hatten, sind besser gefahren als solche, die vielleicht gar keine haben oder sich eben nur auf die Exits, Schiedsgerichtsbarkeit verlassen haben?
In jedem Fall. Das eine ersetzt nicht das andere. Die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit muss man sich vorstellen als Schutz in dem Fall, wenn alles schiefgegangen ist, wenn die gesamte Investition den Bach runtergegangen ist. Und auch dann ist es ein langer Weg, weil Sie sehen werden, dass viele der Projekte, die vor Exit-Schiedsgerichten landen, die sind einfach schiefgegangen. Da gab es verschiedene Faktoren. Da gab es vielleicht einen Politikwechsel. Da gab es eine Beziehung mit dem lokalen Partner, die nicht gut gemanagt wurde. Da gab es eine Beziehung zur Politik, die nicht gut gelaufen ist. Und aus alledem entstand dann die große Katastrophe und die kam dann vor das Schiedsgericht. Das sind aber bei weitem nicht alle Fälle. Und zum Beispiel ein schlichter Fall von Nichtzahlung oder Zahlungsverzug, da kommen Sie vor einem Handelsschiedsgericht sehr viel schneller zum Ziel.
Verglichen mit anderen Kontinenten, und das interessiert mich jetzt auch nochmal brennend, auch aus Sicht logischerweise des Afrika-Vereins, gibt es mehr oder weniger Verfahren, die Afrika betreffen. Afrika hat ja so einen gewissen Ruf und insofern ist es vielleicht jetzt mal ganz interessant, auch von Ihnen zu hören. Gibt es hier in der Tat mehr Fälle oder anders gelagerte Fälle als mit anderen Kontinenten?
Also ich glaube, der Auslöser der meisten Investitionsschutzfälle ist nicht, dass ein bestimmtes rechtsstaatliches Niveau höher oder niedriger ist, sondern es ist der Politikwechsel. Weil was ja geschützt wird, ist im Wesentlichen eine Erwartung. Und wenn Sie jetzt in einem afrikanischen Staat investieren, dann Der Investor kann nicht erwarten, dass er Bedingungen vorfindet wie in der Schweiz oder in Schweden. Es ist einfach anders. Die Fälle werden getriggert in der Regel durch einen Politikwechsel. Und das bringt mich auch zu den anderen Staaten, die jetzt Stammkunden bei Exit sind. Das sind Länder zum Beispiel wie Venezuela, die nach einem Politikwechsel Maßnahmen ergriffen haben, zum Beispiel die Ölindustrie zu verstaatlichen oder ganz erheblich der staatlichen Kontrolle zu unterwerfen. Und es ist immer schwierig zu sagen, ein ganzer Kontinent ist so oder ist so. Es geht immer um bestimmte Länder und dann gibt es eben bestimmte Muster.
In der Intro hatte ich ja gesagt, dass eines der Hemmnisse für Investitionen in Afrika die unzureichende Absicherung der rechtlichen Risiken in Afrika sei. Wenn wir also uns jetzt den Investitionsschutz anschauen, denken Sie, es ist wirklich ein Hemmnis oder ist es nur ein wahrgenommenes Hemmnis?
Ich glaube, dass es ein Hemmnis ist, aber es ist ein Hemmnis von vielen. Und wenn ich mir anschaue, warum Projekte typischerweise schiefgehen, dann hat das sicher zum Teil was mit ungünstigen rechtlichen Rahmenbedingungen zu tun. Mein wichtigster Ratschlag wäre aber Augen auf bei der Partnerwahl. Ich glaube, dass mit der Wahl der Partner die wichtigste Weichenstellung, eine sehr wichtige Weichenstellung erfolgt wird. Und da ein zweiter sehr wesentlicher Faktor ist, sich mit den lokalen Rahmenbedingungen vertraut zu machen. Es gibt ja viele Staaten, in denen es erfolgreiche privatwirtschaftliche Aktivität gibt, trotz adverser rechtlicher Rahmenbedingungen. Ich sage nicht, dass schlechte Rechtsstaatlichkeit die Wirtschaftsentwicklung fördert. Nein, so ist das sicher nicht, aber es gibt trotzdem erstaunliche privatwirtschaftliche Aktivität trotz schlechter juristischer Rahmenbedingungen. Und ich glaube, sehr wichtig ist, neben der Partnerwahl sich vertraut zu machen mit dem Land und sich auf das Land einzulassen, auf die Rahmenbedingungen einzulassen und zu schauen, dass man die schwierigen Rahmenbedingungen erfolgreich navigiert.
Was würden Sie, und jetzt kommen wir auch schon langsam zum Schluss unseres Podcasts, was würden Sie denn sonst einem Unternehmen aufgrund Ihrer Erfahrung mit auf dem Weg geben wollen? Auch vielleicht vor dem Hintergrund, dass die deutschen Direktinvestitionen in Afrika gerade mal 1, maximal 2% aller deutschen Investitionen im Ausland ausmachen. Wie können wir das steigern?
Das können wir so steigern, indem wir uns einzelne konkrete Märkte, einzelne konkrete Projekte genauer anschauen und uns mit den Rahmenbedingungen vertraut machen und dann aus dem, was wir dort finden, das Beste machen. Das schließt ein, eine Rechtsberatung, die vertraut ist mit den betreffenden Rahmenbedingungen und dann eben an den Stellschrauben dreht, an denen man stellen kann. Über eine haben wir heute gesprochen, das ist die Streitbeilegungsklausel und die internationale Schiedsgerichtsbarkeit effektiv nutzen.
Herr Belz, vielen Dank für Ihre wirklich spannenden Ausführungen. Meine Zusammenfassung wäre relativ kurz und knapp. Investitionsschutz in Afrika von der rechtlichen Seite ist möglich. Und ich denke, da stimmen Sie zu, oder?
In jedem Fall.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich weiter zu dem Thema Investitionen und Investitionsschutz in Afrika informieren möchten, können wir Ihnen unser Forum Africa Trade and Invest Meets Managing Risk in Frankfurt empfehlen. Das wird am 6. und 7. November stattfinden und auch natürlich genau diese Punkte, die wir heute im Podcast besprochen haben, adressieren. Weitere Veranstaltungen des Afrika-Vereins finden Sie selbstverständlich auf unserer Webseite sowie in der Beschreibung dieses Podcasts. Also, es bleibt Herrn Belz und mir jetzt eigentlich noch übrig, Ihnen viel Erfolg für Ihre Investitionen in Afrika zu wünschen. Und wir sagen vielen Dank, bleiben Sie dabei und bis dahin.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Sie hörten Afrika's Business. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, kontaktieren Sie uns gern unter info@afrikaverein.de oder über die sozialen Medien. Weitere Informationen finden Sie unter www.afrikaverein.de. Oder abonnieren Sie Afrika's Business auf den in der Beschreibung genannten Netzwerken und Kanälen. Wir freuen uns auf Sie.